Ja, guten Morgen an diesem wunderschönen zweiten Advent. Die Sonne scheint. Oder auch nicht. Aber das ist nicht das, was den zweiten Advent zu einem wunderschönen zweiten Advent macht. Der zweite Advent ist ein wunderschöner zweiter Advent, weil Jesus da ist, weil ihr da seid und weil wir uns in Freiheit und in, ich sage mal, gemäßigtem Wohlstand treffen können und in Sicherheit. Ich glaube, so sehr viele von uns unter der Energiesituation und den Preisen leiden, so sehr schwingt in allen Schwierigkeiten auch diese Dankbarkeit mit, dass wir Fenster haben und ein funktionierendes Energieversorgungsnetz, auch wenn es teuer ist. Und ich glaube, diese Zeiten sind schon besondere Zeiten und ich hoffe, dass wir die einfach auch bewusst durchleben und Dinge bewusst wahrnehmen, weil wir einfach feststellen, dass viele Dinge nicht selbstverständlich sind und uns das hoffentlich eine neue Dankbarkeit darüber gibt, wie sehr Gott uns gesegnet hat. Als ganzes Volk, aber auch uns als Einzelne. Und ich bin heute Morgen so ein bisschen daran erinnert worden, dass es Leute gibt, die wir oft gar nicht sehen, aber die zum Gelingen dieses Gottesdienstes ganz stark beitragen. Und ich möchte heute einfach mal Danke sagen an die Leute, die nicht nur einen Dienst am Sonntagmorgen haben, sondern die dafür auch noch auf den Gottesdienst verzichten. Die kümmern sich gerade einen Stock höher um unsere Kinder. Manchmal hören wir ein bisschen was. Ich hoffe, dass das niemanden stört, sondern dass wir im Gegenteil sagen, ich höre was von oben, da schicke ich mal ein Segensgebet hoch. Und ja, an dieser Stelle, ich hoffe, dass ihr den Gottesdienst irgendwann über YouTube nachhört oder über unsere Mediathek als Audio. Möchte ich einfach mal ein ganz großes Dankeschön sagen. Und heute Morgen möchte ich mir auch bei zwei Leuten bedanken, die, ich weiß nicht, ob sie wirklich geschwitzt haben, aber sie hätten einen Grund gehabt. Unsere Techniker leisten jeden Sonntag Erstaunliches. Und ich kenne mich ja nun bei Computern einigermaßen aus, aber das Zeug, was da hinten zu bedienen ist, ist so komplex. Insofern, wir können uns vielleicht manchmal, ich weiß nicht, ärgern nicht, aber wir können das etwas indigniert zur Kenntnis nehmen, dass die Texte nicht so da sind, wie wir die gerne hätten und bräuchten. Aber ich kann euch eins sagen, es gibt keinen hier, dem das egal ist. Und es ist einfach kompliziert und ich hoffe, dass heute alles funktioniert. Und die Predigt heute ist speziell für unsere Techniker gedacht. Die Predigt heißt, ich schaffe das nicht. Es ist der vierte Teil unserer Reihe über Lügen, die wir glauben. Und ich weiß nicht, versteht ihr das Bild alle? Also ich meine den Hintergrund. Für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was der Apfel mit dem Thema zu tun hat, ich weiß, dass es vermutlich kein Apfel war, aber es hat was mit dem Paradies zu tun, wo die Schlange dem Menschen diese Frucht angeboten hat und sie mit dieser Lüge geködert hat, dass eben das, was Gott gesagt hat, dass sie sterben werden, wenn sie von dieser Frucht essen, dass das eben nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass eben was ganz Tolles für sie dann ausgelöst wird. Und so gibt es ein paar Lügen in unserem Leben, die wir glauben. Und manche glauben die einen Lügen, manche glauben die anderen Lügen. Ich glaube, jeder von uns ist in irgendeinem Punkt anfällig für die Lügen des Feindes. Und heute geht es eben um diese Lüge, die ich für mich schon immer mal wieder festgestellt habe bei mir und die ich auch bei anderen Leuten ganz, ganz oft feststelle. Und wir haben inzwischen auch einen Modus gefunden, damit unsere Predigten in der Mediathek nicht den Lügentitel haben. Deswegen haben wir das nicht hier in Klammern gesetzt, so damit auch klar ist, die eigentliche Botschaft ist nicht, ich schaffe das nicht, sondern die Botschaft ist, ich schaffe das. Und bei diesem Satz, ich schaffe das, da fällt uns wer ein? Angela Merkel ist untrennbar mit diesem Satz verbunden seit einigen Jahren. Wir schaffen das. Ich habe noch überlegt, ob ich euch so ein Clip mitbringe, wo jemand das neu arrangiert hat. Ich weiß nicht, wie oft die das in verschiedenen Veranstaltungen gesagt hat. Und der hat das alles zusammengeschnitten und hat eine schöne Musik drunter gelegt. Und dann rappt Angela Merkel sozusagen immer diesen Satz, wir schaffen das, wir schaffen das. Vielleicht kannst du diesen Satz auch nicht mehr hören, weil du sagst, so ein Blödsinn, wir schaffen das nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zurückschaue, dann muss ich sagen, es ist vielleicht nicht alles optimal gelaufen, aber irgendwie haben wir es doch geschafft, oder? Und ich stelle fest, wir können viel mehr, als wir denken. Und ich möchte an diesem Punkt eigentlich erstmal ansetzen und euch so ein paar ganz allgemeine Geschichten dazu nennen. So, das zweite Bild, was ich euch mitgebracht habe, ist ein anderer Herr, der mit demselben Slogan in einer anderen Form im Prinzip eine Wahl gewonnen hat. Yes, we can. So, der hat im Prinzip genau dasselbe gesagt. Er sagt, wir schaffen das, wir können das, wir können Dinge verändern. Wenn ich mir seine Amtszeit so anschaue, dann denke ich mir, er hat viele Vorschusslorbeeren bekommen. Er hat den Friedensnobelpreis bekommen, noch bevor er irgendwas gemacht hat. Und ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass das, was anschließend kam, nicht so hundertprozentig das gerechtfertigt hat, was man ihm als Vorschuss gegeben hat. Aber wie auch immer, ich möchte halt nicht zu politisch werden, aber ich habe mir so gedacht, diese Botschaften, die sind schon immer da und die hören wir auch immer. Und manchmal denke ich mir, ist es vielleicht Zweckoptimismus, manchmal ist es auch einfach jetzt wie bei ihm, um eine Wahl zu gewinnen oder bei der Frau Merkel, weiß ich nicht, um das Volk ruhig zu halten oder um einfach politische Dinge in eine bestimmte Richtung zu lenken. Aber ich glaube persönlich schon, dass viel davon abhängt, und das sagt uns ja auch die Psychologie, wie wir in eine Sache reingehen und ob wir davon überzeugt sind, dass wir das schaffen oder nicht. Wir haben mit unseren Kindern immer mal wieder Wanderungen gemacht. Das ist jetzt, was jetzt gleich kommt, kein Bild von unserer Familie. Ich habe wirklich unsere ganze Bilderbibliothek durchgesucht und habe nichts wirklich Passendes gefunden. Aber vielleicht kennt ihr das selber. Du bist mit den Kindern unterwegs und kaum hast du die ersten 20 Meter hinter dir, geht's los.
Ist noch weit. Oh, ich kann nicht mehr.
Lasst mal die Hände unten, wenn ihr das kennt. Genau, dankeschön. Und die Botschaft ist immer, doch, du kannst es. Wir schaffen das, wir kommen da an. Und guck mal, da vorne ist schon unser Ziel, wenn man es denn sieht. Und ich habe einfach festgestellt, es ist in unserem Leben immer wieder kommen solche Punkte, wo wir uns fragen müssen, kriegen wir das hin oder geben wir jetzt schon auf? Oder wenn man läuft. Ihr wisst ja, ich bin ein passionierter Langstreckenläufer. Ein Hinweis, nein. Aber ich weiß, bei solchen Läufen, da kommt der sogenannte tote Punkt, habe ich mir sagen lassen. Bei mir kommt der auch so wie bei den Kindern relativ früh. Und dann gehst du über diesen Punkt drüber und dann plötzlich, dann scheinbar setzen die Endorphine ein oder irgendwie sowas. Und dann kommt das Glück. Ich habe das irgendwie nie so richtig geschafft. Ich bin auch beim Fasten nie an den Punkt gekommen, wo diese Glücksgefühle gekommen sind. Ich war einfach immer in der Phase, wo Hunger da war. Also, wie auch immer. Aber vielleicht kennst du das. Mir geht es jetzt auch weniger um die Glücksgefühle als darum, dass wir immer mal wieder denken, so, das war's jetzt und ich komme nicht mehr weiter. Und ja, jetzt kommt der Teil, wo die Technik vermutlich noch aufgeregter wird. Jetzt würde ich euch gerne ein Video zeigen und ich habe schon gebetet, dass es funktioniert. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Seid geduldig und habt Glauben, wir schaffen das.
Well, not if I know we could beat them.
Come here, Brock. You too, Jeremy.
What, am I in trouble now?
Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best.
What, you want me to go to the 30?
I think you can go to the 50.
The 50? I can go the 50 if nobody's on my back.
I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best.
All right.
Your best.
Okay.
You going to give me your best?
I'm going to give you my best.
All right, one more thing. I want you to do it blindfolded.
Why?
Because I don't want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. Now get a good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left.
I bet he does.
There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it.
I'm out of the 20 yet.
Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that.
I ain't done. Just resting a second.
You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on. Keep going.
It hurts.
Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go.
He's heavy.
I know he's heavy.
I'm by out of strength.
Then you negotiate with your body to find more strength. But don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going.
It hurts.
I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going.
Burn.
And let it burn.
My arms are burning.
It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going.
Too hard.
It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit! No! Keep going! Keep going! Keep going! Don't quit! Don't quit! Don't quit! Brock Kelly, you don't quit! Keep going! Keep going! Go, Brock Kelly! You don't quit on me! No! You keep going! You keep going! Go, Brock! 10 more steps! 10 more! 10 more! 10 more! Keep going! Don't quit! Give me your heart! You can! You can! Five more! Five more! Come on, Brock! Come on! Don't quit! Don't quit! Come on, Brock! Two more! One more!
Oh. It's gotta be 50. It's gotta be 50. I don't have any more.
Look up, Brock. You're in the end zone.
Und dieser Film, es lohnt sich, den zu kaufen. Also wenn wir den schon gezeigt haben und quasi die Szene daraus geklaut haben, dann darf ich auch ein bisschen Werbung dafür machen. Ich glaube, wir haben ihn nicht draußen am Büchertisch, aber er ist auf jeden Fall bestellbar. Es ist ein christlicher Film, wird von SCM Hensler vertrieben und ihr dürft euch gerne an unser Büchertischteam wenden. Die bestellen den gerne für euch. Der ist übrigens auch in Deutsch. Ich habe nur die englische Version, hatte eine bessere Auflösung vom Bild. So, was wir da gesehen haben, war, dass jemand gedacht hat, er schafft vielleicht 30 Yards. Und der Trainer hat gesagt, du schaffst vielleicht 50. Und am Ende hat er mehr als doppelt so viel geschafft. Was mir das einfach gesagt hat, ist, wir sind manchmal so geneigt, uns Sachen anzuschauen und zu sagen, das bekommen wir nicht hin. Das schaffen wir nicht. Und das ist was, was uns Jesus immer wieder und was uns die Bibel immer wieder sagt, wir sollten nicht bloß mit unserer Kraft rechnen, sondern wir sollten mit der Kraft Gottes rechnen. Jetzt in dem Fall ging es nur um seine Kraft. Weiß nicht, ob wir da jetzt unterstellen müssen, dass Gott ihm irgendwie geholfen hätte. Nee, es ging einfach darum, dass er von sich aus schon mal mehr konnte, als er eigentlich gedacht hat. Ihr wisst, dass ich ein gewissenhafter Mensch bin und ich möchte auch nicht euch nur sagen, ja, wenn wir uns nur anstrengen, dann schaffen wir alles. Ich möchte euch auch nur zwei Beispiele zeigen, wo das nicht so funktioniert hat. Das erste Beispiel ist die Titanic. Die war unsinkbar. Wir schaffen das. Klar, wir brauchen nicht für jeden Passagier ein Bord, ein Rettungsboot, weil das Boot wird nicht untergehen. Ihr kennt die Geschichte. Am Schluss sind tausende Menschen ertrunken. Und ein zweites Bild habe ich euch mitgebracht. Da ist bei einem Routinetest was schiefgegangen und die Techniker haben gesagt, alles cool, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Da braucht man jetzt nicht einen großen Alarm auslösen, man braucht nicht, was weiß ich, was alles tun. Wir kriegen das in den Griff. Und am Ende war halb Europa mehr oder weniger verseucht und das haben etliche Leute direkt ihr Leben gelassen und viele sind hinterher auch noch krank geworden. Das ist ein Bild aus Tschernobyl. Und ich weiß, man kann sich überschätzen und man kann sich Dinge zutrauen, die man einfach nicht schafft. Das haben wir jetzt gehört und das wissen wir. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das, um was es heute geht, nämlich, dass wir sehr viel mehr können, als wir eigentlich denken. Wir haben das letzte Mal uns ein bisschen darüber unterhalten, dass die Geburt Jesu nicht so besonders schön war. Ich habe euch jetzt trotzdem ein schönes Bild mitgebracht von der Geburt Jesu. Jesus war bereit, auf diese Welt zu kommen. Diesen Gedanken führe ich jetzt nicht großartig aus, den könnt ihr euch in der letzten Predigt nochmal ganz ausführlich anschauen. Aber Jesus war bereit, ganz weit runterzukommen. Und für alle diejenigen, die etwas zarter beseitet sind, ihr dürft jetzt eure Augen zuhalten, denn jetzt kommt ein Bild, was nicht so schön ist. Jesus war nicht bloß bereit, ein Kind zu werden, er war bereit, am Kreuz zu sterben. Und ich weiß nicht, was für Bilder vom Kruzifix du bisher gesehen hast, aber vermutlich hat es eher so ausgesehen. Das ist ein Bild aus dem Film Die Passion Christi. Ich könnte das Bild wegmachen, danke. Und jetzt könnt ihr die Hände wieder von den Augen nehmen. Jesus war bereit, ganz weit runterzukommen. Er war bereit, alles zu geben. Gott war bereit, sein Kostbarstes zu geben. Wir haben heute von Betty, von ihrer Tochter und also ihren beiden Kindern gehört. Und ich glaube, jeder, der selber ein Kind hatte, der kann ein Stück weit nachvollziehen, was es für Gott bedeutet haben muss, seinen Sohn auf diese Welt zu schicken und zu sehen, dass er eben nicht freundlich aufgenommen wird. Im Prinzip das vorher zu wissen, aber es dann auch zu sehen und zu sehen, wie er abgelehnt wird, wie er verhöhnt wird, wie er als Scharlatan dargestellt wird. Und das, glaube ich, wäre für uns als Eltern schon schwierig. Wenn du mitbekommst, dass dein Kind in der Schule gemobbt wird, das macht ja was mit dir. Aber es ist ja nicht dabei stehen geblieben. Jesus ist verhaftet worden, Jesus ist gefoltert worden und am Ende ist er umgebracht worden. Und ich glaube, daran sehen wir, wie viel Gott bereit war zu investieren in uns. Und das ist was, was wir nie vergessen sollten. Gott ist einer, dem wir wirklich wichtig sind. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und wenn wir jetzt vor irgendwelchen Herausforderungen stehen, und ich gehe jetzt mal noch nicht so in den geistlichen Bereich, sondern ich gehe jetzt erstmal so in den ganz natürlichen Bereich, sei das nun Sport, was wir gerade gesehen haben, oder ich weiß nicht, ob eure Kinder jetzt zu Weihnachten auch schwitzen, weil sie irgendwas lernen müssen. Wir haben jetzt gerade so ein Krippenspiel einstudiert, wo sie Texte lernen mussten. Oder manche müssen vielleicht an Weihnachten oder dürfen, weiß ich nicht, wie das wahrgenommen wird, müssen oder dürfen musizieren und müssen auf dem Instrument üben. Ihr seht mich hier manchmal Gitarre spielen und das sieht vielleicht auch ganz einfach aus und so. Ich habe, bevor ich Gitarre gelernt habe, habe ich dreimal Klavier gelernt. jeweils für ein paar Wochen. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Klavier spielen kann, aber ich habe einfach gemerkt, das ist nicht mein Instrument. Ich habe das dann irgendwann definitiv aufgehört und habe dann angefangen, Gitarre zu lernen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich heute Gitarre spielen kann, ist nicht plötzlich so vom Himmel gefallen, sondern ich muss da üben. Ich habe jeden Tag mindestens eine Stunde Gitarre gespielt. Und so wird es auch besser. Und versteht ihr, wenn wir heute darüber reden, dass wir mit der Hilfe Gottes alles Mögliche können, dann hängt es natürlich auch davon ab, dass wir manchmal uns anstrengen müssen und dass es manchmal für uns eine Herausforderung ist, das zu tun. Oder auch Sprachen zu lernen. Ich bin ja gerade dabei, Türkisch zu lernen. Und also es gibt Sprachen, bei denen ich mich leichter tue, aber das ist echt, ich finde es schwierig. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es für mich schwierig ist, Türkisch zu lernen, dann wie ist es für die Türken, Deutsch zu lernen? Überhaupt eine Sprache zu lernen. Oder sonst irgendwas. Kochen, Autofahren, Kinder erziehen, eine Ehe führen. Wir müssen Dinge lernen und wir müssen uns da reinbegeben und wir müssen üben. Und jetzt gibt es vielleicht andere Leute. Wir sehen hier in der Gemeinde, es gibt Familien, die haben 6 Kinder, 7 Kinder, 8 Kinder vielleicht. Kennt ihr jemand? Und du hast vielleicht 1 Kind oder 2 Kinder oder du hättest vielleicht Kinder und hast keine, aber mir geht es jetzt um diejenigen, die sagen, nee, wir bleiben bei 1 oder 2 stehen und zwar ganz bewusst. Und da können wir jetzt auch nicht hingehen und sagen, boah, warum traust du das nicht zu und das ist doch ganz einfach und guck mal, wie wir das machen und so. Gott hat uns alle verschieden gemacht. Und die Grenze, die ich habe, die hast du nicht. So, wenn ich mir Dinge zutraue, dann heißt das noch nicht, dass du dir die zutrauen musst. Und wenn ich bei dir Dinge sehe, die du glaubst, dass du kannst, die muss ich mir nicht auf die Fahne schreiben. Manchmal können wir uns inspirieren lassen, das ist in Ordnung. Aber wir müssen auch das, was wir für uns als richtig empfunden haben, nicht unbedingt auf die anderen projizieren. Wir müssen nicht die Erwartungen, die wir an uns haben oder das, was wir in unserem Leben sehen, auf andere projizieren. Andere haben von Gott vielleicht einen anderen Weg oder haben eine andere Grenze, eine andere Kapazität bekommen. Paulus sagt uns das mal, wo er sagt, jeder soll das so machen, wie er von Gott die Gabe bekommen hat. Wenn du von Gott die Gabe bekommen hast, tu das. Wenn du von Gott eine andere Gabe bekommen hast, tu das. Aber es ist ein Körper. Du kannst nicht als Auge zum Fuß sagen, so, was bist denn du für einer? Wir sind unterschiedlich und das ist von Gott auch so gedacht. Und deswegen dürfen wir uns gegenseitig anspornen und anfeuern, so wie es der Trainer gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht fandst du das auch seltsam, wie der den angebrüllt hat, aber wie auch immer, er hat auf seine Art und Weise geholfen. Ich weiß nicht, ob er es selber geschafft hätte. So, wir können uns gegenseitig auch helfen, wir können uns helfen, unser Potenzial zu entfalten. Aber auf der anderen Seite sollten wir uns auch davor hüten, auf andere Leute diesen Druck auszuüben. Und manchmal kommen wir vielleicht an diesen Punkt, wo wir nicht mehr können. Und ich fand das in dieser Szene fand ich es so interessant. Am Anfang stand der Trainer neben seinem Spieler und er ging neben ihm her und hat mit ihm geredet. Und neben dem, dass er mit der Zeit immer lauter wurde, ist er dann irgendwann auf die Knie gegangen. Und er ist weiter runtergegangen. Und ganz am Ende, als sein Spieler am Boden lag, da hat er sich flach hingelegt. Und das hat mich so ein bisschen auch an das erinnert, was Jesus gemacht hat. Jesus ist ganz weit runtergekommen. Er ist zu uns gekommen. Er hat uns gezeigt, was geht. Er hat gezeigt, dass wir als Menschen anders leben können. Jesus ist vor allem natürlich gekommen, um für uns zu sterben. Aber er hat uns auch gezeigt, dass wir dort nicht stehen müssen, wo wir denken, dass unsere Grenzen sind. Es gibt diese berühmte Geschichte von Jabez, ich weiß nicht, wer das kennt, dieses Gebet. Da wird in der modernen Christenheit, jedenfalls in manchen Kreisen, auch ziemlich viel drumherum gemacht. Das ist eine ganz, ganz, ich glaube, 1 oder 2 Sätze in der Bibel, aber da heißt es irgendwann mal, oder Jabez betet manchmal, und Herr, steck du die Pflöcke meines Zeltes weit und ich möchte mich ausdehnen und eben da weitergehen. Ich möchte über diese Grenzen hinausgehen. Und manchmal dürfen wir das auch tun. Wir müssen nicht bei dem stehen bleiben. Und vielleicht denkst du dir, nee, kann ich nicht. Ist nicht mein Ding. Ich erinnere mich noch an eine junge Frau, die bei uns in der Ulmer Gemeinde war und wir haben einen Chor neu gegründet und hat sie gesagt, sie wird so gerne mitsingen, aber sie kann nicht singen. Dann habe ich gesagt, das wollen wir mal sehen, sie soll mal kommen. Und dann haben wir mit ihr uns mal hingestellt und haben ein bisschen geübt und so und am Ende war die eine zuverlässige Sängerin unseres Chores. Vielleicht hat man dir auch eingeredet, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Vielleicht hattest du Eltern, die dich ermutigt haben, aber es gibt auch Eltern oder Lehrer, innen, die immer mal wieder sagen, aus dir wird nie was oder ah, das wird nichts und was, du willst an die Uni oder du willst eine Ausbildung machen, vergiss es, das kriegst du niemals hin. Und vielleicht ist es in dir hängen geblieben, aber Gott sagt was anderes. Gott sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Also sagt nicht Gott, sagt der Psalmist. Aber wir können mit Gott Dinge tun, die wir normalerweise nie könnten. Und wisst ihr was? Wenn du über dein Leben nachdenkst, dann ist Gott nicht ein Zuschauer, der auf der Tribüne sitzt und dich anfeuert. Ich weiß ja nicht, ob ihr die deutsche Mannschaft angefeuert habt kürzlich. Vielleicht habt ihr die WM auch boykottiert. Aber jemand hat Fußball ja mal definiert als ein Spiel, bei dem zigtausende Menschen, die dringend Bewegung bräuchten, Leute anschreien, die dringend eine Ruhepause bräuchten. Nun weiß ich nicht, ob die deutsche Mannschaft unbedingt eine Ruhepause gebraucht hätte. Vielleicht hättet ihr gesagt, die hätten sich mal lieber anstrengen müssen. Ich will heute auch nicht sportlich-politisch werden, aber Gott sitzt nicht auf der Tribüne. Gott ist nicht irgendein Zuschauer, der irgendwo weit weg ist und der alles besser weiß. So, er ist bei uns. Und jetzt kommt es noch besser. Er ist nicht nur bei uns. Jesus hat uns versprochen, dass er in uns sein will. Und ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst. Also stell dir mal vor, du müsstest als menschliches Wesen in ein anderes Wesen dich hineinbegeben, irgendwie hineinschlüpfen. Und da suchst du dir jetzt nicht einen Hund raus oder irgend sowas, was irgendwie nett wäre, sondern was, was irgendwie dem Abstand zwischen Gott und uns Menschen irgendwie ein bisschen angemessen ist. Und verglichen mit der Heiligkeit Gottes müssen wir ja zugeben, dass wir sündige Menschen nicht so unbedingt positiv wegkommen. Also nehmen wir vielleicht einen Wurm oder eine Made oder ich weiß nicht, was für dich so der Inbegriff von was wirklich Ekligem wäre. Und jetzt stellst du vor, du wirst Made. Wir lassen das mal ganz kurz sacken, diesen Gedanken. Und du lebst in dieser Made, um dieser Made zu helfen in ihrem Leben. Und spätestens jetzt habe ich dich vermutlich irgendwo verloren und du sagst dir, ja, das ist doch kein Bild für unser Leben mit Gott. Aber ich glaube schon, dass es so etwas Ähnliches ist. Gott ist bereit, in dir zu wohnen. Wenn du dich noch nicht als Made fühlst, dann musst du vielleicht Luther lesen oder vielleicht reicht auch die Bibel. Wir haben oft so ein gutes Bild von uns. Aber in den Augen Gottes, glaube ich, da kommen wir alle oft nicht so wirklich gut weg. Aber er will in uns sein und er möchte in uns leben und er möchte uns die Kraft geben für unser Leben. Er möchte aus unserem Leben was machen, was dem entspricht, was Jesus, was der Vater, was Gott ursprünglich mal vorhatte mit den Menschen. Wenn du dir die Schöpfungsgeschichte anschaust, dann siehst du, dass Gott einen guten Plan hatte. Und dass dieser Plan nicht aufgegangen ist, dass der Mensch sich für andere Wege entschieden hat. Aber Gott wollte eigentlich, dass der Mensch was ist, das ihn widerspiegelt. Und dieses Ziel, lass mich dir das heute Morgen sagen, hat Gott nicht aufgegeben. So, jetzt fragst du dich vielleicht, gibt es heute nur Filme und Zitate und was weiß ich? Nein, es gibt auch noch Bibel. Stellen. So, das Erste, was ich euch mitgebracht habe, ist eine Stelle aus dem Buch Josua. Josua war der Nachfolger von Mose. Und als Josua diese Nachfolge von Mose angetreten hat, da hatte Josua schon viel Wunder gesehen und hat schon viel mitbekommen, hat gesehen, was Gott gemacht hat. Und trotzdem, hört mal gut zu, was Gott zu Josua am Anfang seines Dienstes sagt. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Sei nun mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nicht nach links davon ab, damit du Erfolg hast in allem, was du unternimmst. Über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden, Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Dieser junge Mann, der bei den zwölf Kundschaftern mit dabei war, und der als einziger zusammen mit Kaleb, also von 12 Kundschaftern, haben 2 gesagt, lass uns das machen, wir bekommen das hin. Und die anderen 10 haben gesagt, nee, das wird nichts. So, wenn ich den Josua irgendwo einsortieren sollte, dann würde ich sagen, Josua war einer, der mutig war. Und dem sagt Gott, sei mutig und stark. Weiß nicht, ob du dich als jemand Mutiges einschätzt, aber offensichtlich kommen wir immer mal wieder an Situationen, wo die Situation entweder so herausfordernd ist oder wo unser Mut uns plötzlich verlässt, wo wir diese Ermutigung brauchen. Offenbarung 3, Vers 7 bis 8, das schreibt oder das sagt der Engel zum Apostel Johannes, schreibe an den Leiter der Gemeinde in Philadelphia. Das sagt dir der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Er allein hat als Nachkomme Davids den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Ich weiß, was du getan und geleistet hast. Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein, doch du hast an meinem Wort festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. So, Gott macht uns immer wieder Mut und er sagt, hör mal, du stehst Schwierigkeiten gegenüber, aber weißt du was, ich habe vor dir eine Tür gegeben und wenn ich die Tür aufmache, dann kann die niemand zumachen. Wenn Gott was für dich vorgesehen hat, dann wird niemand diesen Plan durchkreuzen können. Als ich mich vor vielen Jahrzehnten in meine Frau verliebt habe, da war, wen wundert's, nicht nur ich der einzige Interessent, sondern da gab es auch noch andere Leute, die sie gerne gehabt hätten. Und wisst ihr was? Ich hatte von Gott die Anweisung, meine Füße stillzuhalten. 2 Jahre lang. Das war für mich am Anfang ziemlich schwierig. Aber wisst ihr, was mir Ruhe gegeben hat? Ich habe gewusst, wenn das meine Frau ist, dann kriegt die kein anderer. Wenn Gott vor mir eine offene Tür gegeben hat, dann kann die niemand zuschließen. Wenn Gott einen Plan für dein Leben hat, dann trau ihm doch zu, dass er diesen Plan umsetzt. Und niemand wird diese Tür zuschließen können. Und jetzt ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, ich habe einfach mal so Bibelstellen gesucht, wo Gott uns Mut macht und wo Gott über dieses geh vorwärts und sei mutig und geh vorwärts, wo Gott sowas einfach sagt. Und dann ist mir eins aufgefallen, in beiden Stellen, die wir gerade gelesen haben, da sind so ein paar Dinge drin, die uns helfen zu verstehen, wie wir das umsetzen können und wie wir das in unserem Leben erleben können. Und der erste Schritt, der steht da nicht drin, aber der ist für mich logisch. Der erste Schritt ist, wir müssen Gott erstmal in unserem Leben haben. Wir müssen erstmal auf seinem Weg sein. Wir müssen erstmal in seinem Team sein. So, das heißt, der erste Schritt ist, lade Gott in dein Leben ein. Wenn du es noch nicht gemacht hast, tu das. Das ist die beste Entscheidung, die du je treffen kannst. So, und der zweite Punkt ist, und das haben wir in diesen Stellen jetzt gelesen, halte an Gottes Wort fest. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber sowohl bei Josua als auch in Offenbarung, da wird von dem Wort Gottes geredet. Er hat zu Josua gesagt, halt dich an diesem Wort fest, denk darüber nach, Tag und Nacht, predige das, beschäftige dich damit. Und auch bei der anderen neutestamentlichen Gemeinde haben wir das gesehen, dass Gott gesagt hat, du hast an meinem Wort festgehalten, du bist treu gewesen. Und dabei geht's natürlich vor allem um das geschriebene Wort Gottes, aber es geht auch um das gesprochene Wort Gottes. Also wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, wenn Gott zu dir geredet hat, dann halt an dieser Verheißung fest. Halte an dieser Verheißung fest. Sei treu dem Wort Gottes. Und dann kommt der dritte Punkt. Erwarte, dass Gott handelt. Du kannst jetzt entweder stehen bleiben und sagen, das ist jetzt schön und jetzt habe ich diese Verheißung bekommen. Oder du sagst, nee, Gott hat mir eine Verheißung gegeben und jetzt gehe ich vorwärts. Josua hatte die Verheißung, jeden Ort, auf den deine Fußsohlen treten werden, der wird euch gehören. Dann hätte Josua sich in seinen Lehnstuhl setzen können und sagen, wunderbar, Gott hat uns den Sieg geschenkt, preis dem Herrn, und hätte Lobpreisveranstaltungen gemacht und alles. Nee, er musste losgehen, er musste die Schritte machen, er musste diesbezüglich handeln, was Gott ihm gesagt hat. Und er musste damit rechnen, dass Gott es tut. Er hat sich manchmal in Situationen begeben, die für ihn zu schwer waren und die für das Volk zu schwer waren. Und wo der gesunde Menschenverstand gesagt hätte, das kann nicht gut gehen. Denkt an Gideon, eine meiner Lieblingsgeschichten. Da ist Gideon unterwegs mit, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Leuten, und Gott sagt, schick die weg. Er geht zwei Stufen mit ihm und am Ende bleiben, glaube ich, nur 300 Leute übrig. Und dann sagt Gott so, und jetzt gehst du zu deinem Feind, der eben zigtausendfach gegenüberstand. Und jeder Mensch mit einem gesunden Hirn hätte gesagt, Gott, das kann nicht gut gehen. Wir können mit 300 Leuten nicht so eine ganze Armee besiegen. Josua hat's getan, Gideon hat's getan. Ich habe vorher euch die Titanic gezeigt. Das heißt nicht, dass wir vollkommen blind irgendwo losrennen sollen und sagen, mir kann gar niemand was, ich bin unterwegs im Namen des Herrn. Aber wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, wenn Gott dir eine Tür geöffnet hat, dann geh vorwärts und geh durch diese Tür durch. Und dann setz dich für Gottes Sache ein. Gib Gas. Und wenn es weh tut, gib nicht auf. Und wenn die Arme und die Füße brennen, gib nicht auf, setz dich ein. Ich habe noch eine Stelle gefunden in Haggai, Kapitel 2. Haggai ist der Prophet, den du meistens liest in deiner Bibel, lese. Haggai, Kapitel 2, die Verse 3 bis 4. Da geht es um den Tempel, der gebaut wird und der offensichtlich nicht so schön war. Wir haben jetzt, die meisten Leute, die hierher kommen, sagen, boah, ihr habt aber ein schönes Haus. Damals war das anders, die Leute sind zum Tempel gekommen und haben gesagt, früher war mehr Lametta. So, also der letzte Tempel, den ich kannte, der war schöner. So, wer von euch den Tempel noch gesehen hat, bevor er zerstört wurde? Wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er zerstört wurde? Wie prächtig war er damals? Und wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt entstehen seht? Es ist nichts verglichen mit dem, was früher hier stand. Aber jetzt sagt euch der Herr, lasst euch nicht entmutigen. Ans Werk, Zerubabel, ans Werk, Jeschua, Sohn von Jozadak, du oberster Priester, ans Werk, ihr Leute von Juda. Ich stehe euch bei, das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ans Werk. Sagt los, Leute. Setzt euch ein. Gebt Gas. Und dann habe ich eine Stelle gefunden, die sie an denselben Zerubabel richtet, von dem wir gerade gehört haben, in einem anderen Buch, in einem anderen Propheten, nämlich dem Propheten Zacharja. Und da kommen wir zu einem fünften Punkt. Ihr wisst, jede gute Predigt hat fünf Punkte. Fünf ist die Zahl der Gnade. So, jetzt kommen wir zu Zacharja, Kapitel 4, Vers 6. Und vielleicht kennt ihr den Satz. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. So, manche Dinge, die können wir selber. Manche Dinge, die bekommen wir hin, weil wir das können. Aber für manche Dinge, da brauchen wir die Hilfe Gottes. Und vielleicht ist es manchmal auch gut anzuerkennen, dass selbst die Dinge, die wir selber können, letztendlich nicht von uns kommen, sondern dass auch natürliche Gaben, die Gott uns geschenkt hat, letztendlich Gaben von Gott sind. So, wenn wir jetzt unterwegs sind und irgendwas tun, dann lasst uns diese demütige Haltung haben, dass wir sagen, Gott hat die Tür aufgemacht. Ich gehe durch diese Tür durch. Gott schenkt mir das Wollen und das Vollbringen. Gott schenkt mir die Kraft. Gott hat mir seinen Heiligen Geist gegeben. Und mit Gott zusammen kann ich über Mauern springen. So, und dann können wir wirklich große Dinge erreichen. Und dann bleiben wir nicht mehr stehen. Und dann schrecken uns manche Dinge auch nicht mehr. Ich bin erinnert worden an diesen Jungen, der da bei dieser Predigt dabei war, bei Jesus. Und wo einer der Jünger Jesu zu ihm kommt und sagt, so, wir müssen den Leuten was zu essen geben. Hier ist ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Und das ist genauso was, wo wir jetzt sagen würden, unmöglich, sowas funktioniert nicht. Aber wisst ihr was, der Junge war bereit, das wenige, was er hatte, herzugeben und Gott hat es vermehrt. Und mich hat es so ein bisschen erinnert, ich habe nach einem guten Beispiel gesucht, was uns irgendwie geläufig ist. Und da wird es vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten geben in deinem Lebensalltag, was du da drin sehen kannst. Aber ich muss zum Beispiel an die Servolenkung denken. Ist jemand von euch schon mal die Servolenkung ausgefallen? Oder seid ihr eine Servolenkung gewohnt und sei dann mit dem Auto gefahren, was keine Servolenkung hat. Also diese Servolenkung ist eine feine Sache. Lenkkraftverstärker heißt es vermutlich im offiziellen Ingenieursdeutsch. Und du kannst ein bisschen an dem Lenkrad drehen und dann geht es relativ einfach, dass die Räder sich mitdrehen. In der Zwischenzeit gibt es natürlich auch, und das wird meinen Sohn jetzt freuen, es gibt Tesla. Und bei Tesla dreht sich das Lenkrad von selber. Also in bestimmten Situationen jedenfalls. Oder vielleicht hast du so ein Auto, was eine automatische Einparkhilfe hat oder sowas. Dann drückst du auf den Knopf und dein Auto fährt da automatisch in die Parklücke. Wie auch immer. Aber ich bleibe jetzt mal bei der Servolenkung. Die Servolenkung ist nett und die hat auch Kraft. Aber was du machen musst, ist, du musst das Lenkrad drehen. Und so glaube ich, ist es mit Gott auch. So, wir glauben, dass Gott uns die Kraft schenkt. Wir glauben, dass Gott mit uns geht. Aber wir müssen losgehen. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen uns in Bewegung setzen und müssen Gott die Möglichkeit geben. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von dem Mann, der über Jahre hinweg betet, dass Gott doch endlich schenkt, dass er im Lotto gewinnt. Und dann kommt irgendwann eine Stimme aus dem Himmel und sagt, gib mir eine Chance, kauf dir ein Los. So, ist jetzt nicht die Botschaft von heute, dass ihr alle Lotto spielen sollt, aber wir müssen uns bewegen, wir müssen was tun, damit Gott was tun kann. Warum erleben wir so wenig Krankenheilungen? Liegt vielleicht daran, dass wir nie mit Kranken beten. Ist eine Möglichkeit. Vielleicht betest du auch mit Kranken und die werden trotzdem nicht gesund, dann gibt es noch andere Punkte, die wir da betrachten könnten. Wichtig ist jedenfalls, dass wir vorwärts gehen und dass wir Gott die Chance geben, uns zu gebrauchen, dass wir uns in Bewegung setzen und dass das, was wir hier gelesen haben im Haggai, mach dich ans Werk. Ans Werk, wo Gott dreimal in diesem Abschnitt es sagt. Und durch diesen Jungen, der das bisschen, was er hatte, zur Verfügung gestellt hatte, da hat Gott die Servolenkung angeschmissen und hat tausende Menschen satt gemacht. Und deswegen, wenn wir Herausforderungen gegenüberstehen, die für uns vielleicht zu groß sind, oder wenn du denkst, das schaffe ich nicht, dann denk vielleicht ab und zu an diese Predigt oder denk an das, was Gott dir zugesagt hat und denk daran, du kannst es vielleicht nicht, aber yes, he can. Er kann das. Mit Gottes Hilfe können wir das schaffen. Und ich möchte uns einfach Mut machen, dass wir nicht bloß mit unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Möglichkeiten rechnen, sondern dass wir lernen, im Glauben Dinge zu sehen, die uns vielleicht nicht zugänglich sind, aber die Gott zugänglich sind. Und ich möchte euch Mut machen, einfach mit Gott zu reden und ihn zu bitten, euch zu zeigen, welche Wege ihr gehen sollt, welche Schritte ihr gehen sollt. Manche Türen sind nicht für euch. Wir haben in dieser Stelle gelesen, wenn ich eine Tür zumache, dann kann die auch niemand aufmachen. Und du kannst wie seinerzeit Gerhard Schröder an diese Tür gehen und da dranhämmern und sagen, ich will da rein. Das kannst du machen, aber wenn Gott diese Tür zugeschlossen hat, dann bleibt die Tür zu. Versuch nicht durch Türen zu gehen, die geschlossen sind. Aber wenn Gott vor dir eine offene Tür gegeben hat und wenn du von ihm weißt, dass der Weg, den du gehen sollst, dann vertrau darauf, dass Gott dir die Kraft schenkt. Und ich bete darum, dass wir zuversichtlich sind, dass der Weg, den Gott für uns vorbereitet hat, dass wir den gehen können und dass wir gute Dinge dabei erleben werden. Wir werden jetzt gleich anschließend das Abendmahl miteinander feiern. Und wenn du uns auf YouTube zuschaust, vielleicht hast du es vorher schon gesehen, vielleicht ist mal eingeblendet worden und du hast die Sachen schon vorbereitet. Ansonsten wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dir ein Stück Brot vom Frühstück noch zu holen aus der Küche und wenn du im Haus hast, einen Saft oder einen Wein zu öffnen oder bereitzustellen. Wir werden gleich so eine Zeit haben, wo wir vielleicht auch so eine Antwort Gott geben können auf das, was wir gerade gehört haben. Und zu sagen, erstmal, Gott, ich bin dir dankbar, dass du bereit warst auf diese Welt.